verkauft und wir sind vorbeigegangen, war eine sympathische Person und wir wussten sehr genau, das, was die Person verkauft, brauchen wir nicht. Aber weil es irgendwie interessant war zum Zuhören, haben wir zugehört. Ja? Und dann hat sich Folgendes entwickelt. Mal habe ich, mal hat Brigitte gesagt, braucht man nicht, gehen wir. Und der andere hat gesagt, warte ein bisschen, ich höre noch zu. Ja? Endergebnis war, am Schluss haben wir es gekauft. Ja. Und dann sind wir nach Hause und zu Hause haben wir festgestellt, wir hätten es gar nicht gebraucht. Jemand hat durch Überredungskünste uns quasi suggeriert, ja, dass wir ein Defizit hätten und dass wir etwas ganz dringend brauchen würden. Ja. Und wir haben es mitgenommen, aufbauend auf dem Trugschluss, dass wir es bräuchten. Wir waren eigentlich wie Betrogene, die man überredet hat. Ja. Könnt ihr ein bisschen mitfühlen? Ja, wir brauchen ein bisschen Mitgefühl, weil wir zu Hause ja festgestellt haben, das Geld ist weg, das, was wir haben, braucht man nicht. Ja. Was tun wir jetzt? Ja. Also irgendwie ist es ein bisschen eine schwierige Situation, wenn man so überredet worden ist. Ja. Aber wir waren selber schuldig. Wir konnten das, wir reden dann gerne in der Passivform. Ja. Wir sind quasi überredet worden. Ja. Stimmt ja nicht. Ja. Sondern in uns war etwas da, was gerne zugehört hat, was gerne aufgenommen hat und dann gerne Ja gesagt hat. Ja. Das heißt, die Entscheidungen sind ja in uns getroffen worden. Wir sind nicht verführt worden, sondern wir waren bereit, uns suggerieren zu lassen, dass wir das brauchen und bereitwillig haben wir es aufgenommen. Ganz blöde Situation, die vielfach vorkommt. Ja. Vielleicht gehört es ein Stück weit zu unserem Menschsein generell, dass wir uns relativ schnell überreden lassen. Wenn in uns eine Sehnsucht da ist, die nicht befriedigt wird, ja, dann haben wir ein sehr hohes Potenzial, dass Menschen uns quasi suggerieren können, das bräuchtest du noch. Ja. Davon lebt ja eine ganze Werbebranche, ja, die das perfekt beherrscht, uns das zu suggerieren. Ja. Nun, vielleicht bist du jetzt am Überlegen, Ernst, was willst du uns heute Morgen sagen? Machst du einen Werbevortrag? Nein, mache ich nicht. Ja. Aber ich will uns vor Augen führen, und die Einführung in Kolosserbrief war ja schon gegeben, ja. Ich will uns vor Augen führen, dass die Christen in Kolossä, in dieser griechischen Stadt, in einer ganz ähnlichen Situation waren. Ja. Hinter euch liegen Sonntage mit einem Einstieg in den Kolosserbrief über die Größe Jesu. Und Paulus schreibt diesen Christen, dass es ganz entscheidend wichtig ist, wie groß die Christen von Jesus denken. Ja? Dass es ganz entscheidend ist, dass die Christen immer wieder neu vor Augen haben müssen, wie groß Jesus ist und was er bewirken kann, damit sie eben nicht dieses Defizit, diese innere Sehnsucht entwickeln und auf Überredungskünste reinfallen. Die Christen in Kolossä, die standen tatsächlich in der Gefahr, dass sie für andere Überzeugungen gewonnen werden konnten, ja, für kuriose Überzeugungen. Ja. Und im weiteren Verlauf des Briefes beschreibt Paulus auch. Ja. Und das Verrückte ist, es gab auch eine Reihe Christen, die Christen suggerieren wollten, Jesus genügt nicht. Es braucht noch andere Dinge. Ja. Und dann wird es ja ganz schwierig, ja. Wenn Christen suggerieren wollen, dass sie zu wenig haben, dann sind wir ein bisschen in einer schwierigen Situation drin. Ja? Sonst ist es ja leicht zu durchschauen. Ja? Aber wenn es Christen bei Christen tun, dann ist es schwierig. Ja? Und diese Christen wollten diese Leute überzeugen und sie gewinnen und ihnen vermitteln, wenn ihr wirklich eine Gemeinschaft mit Gott haben wollt, ja, dann passt es schon mit Jesus. Ja? Aber Jesus allein ist zu wenig. Da brauchst du noch ein bisschen mehr. Ja? Und dann wird Paulus aufzeigen, dass es zwei Linien brauchen wird. Die einen, die brauchen gesetzliche Richtungen und die anderen brauchen ekstatische Erlebnisse. Und Paulus sagt, passt auf, ja, was hier geschieht. Ja. Es passiert dann etwas, dass das Gute das Beste überlagert. Ja. Das Gute, das sind ja alles Gute, Gesetze sind gut und ekstatische Erlebnisse sind gut, ja, aber sie sind nicht das Beste. Ja. Und wenn das Gute das Beste überlagert, dann sind wir in der gleichen Situation wie Brigitte und ich bei diesem Verkäufer. Wir nehmen etwas mit, was wir nicht brauchen, was nicht hilfreich ist. Ja. Und lassen uns überreden. Und das gilt heute am 4. März 2018 immer noch. Ja. Und Paulus malt uns hier vor Augen in diesem Kolosserbrief, dass Gott selbst Mensch wird und unter uns als Mensch lebt. Ja. Das ist für uns Christen schon so standardmäßig drin. Ja. Weihnachten ist hinter uns, Ostern kommt jetzt, ja. Und ständig hören wir es. Aber in der damaligen Zeit war das ja ungeheuer. Ja, das war ja nicht das gängige Denkmuster. Sondern es hat alles revolutioniert. Gott wird Mensch. Für die damalige Zeit unvorstellbar. Und Gott lebt als Mensch auf dieser Erde. Das ist etwas Gigantisches, ja. Eigentlich müsste man Halleluja rufen, ja, weil es so verrückt ist, was Gott hier macht. Ja. Aber es geht noch stärker. Gott geht nicht nur her und wird Mensch und lebt als Mensch, sondern Gott lebt dieses Leben so, dass, und ich glaube, dass das für uns denkunmöglich ist, ja. Gott lebt dieses Leben so, dass nichts Falsches in diesem Leben ist. Kannst du dir vorstellen, dass ein Mensch so lebt, dass nicht einmal ein falscher Gedanke da ist? Ich kann mir es nicht vorstellen. Ja. Und selbst die heiligsten Heiligen, ja, konnten es nicht. Und Gott lebt in Jesus Christus ein Leben, wo nicht ein einziger negativer Gedanke da ist. Nicht ein einziges falsches Wort, nicht ein einziges falsches Handeln. Das ist unvorstellbar. Ja? Paulus macht den Kolossern deutlich, dass dieser Gott, der Mensch wird, für sie ein absolut richtiges Leben lebt, ein absolut gerechtes Leben lebt. Ja? Wenn es irgendwo Gerechtigkeit gegeben hat oder gibt, dann war das in der Person von Jesus, in seinem Leben. War das das einzige Leben, was absolut gerecht ist. Und wenn wir uns mit dem dann vergleichen, dann wird es ein bisschen eng, meine ich. Ja? Wir schaffen es nicht, das sage ich jetzt mal pauschal, ohne dass ihr euch besser kennt. Ja? Aber Benni schmunzelt, es scheint mir eine Übereinstimmung zu sein mit meinen Gedanken. Ja? Es ist keiner hier, der absolut gerecht ist. Ja? Es ist keiner hier, der nur annähernd an diesen Status rankommt. Ja? Und eigentlich wünschten wir es uns ja, dass wir es wären. Ja? Keiner von uns möchte den anderen irgendwie belügen oder betrügen oder negative Gedanken über den anderen. Manchmal ist das lustig, aber eigentlich wollen wir es nicht, ja? Ja? Im Grunde genommen. Ja? Und trotzdem tun wir es. Trotzdem ist diese Situation da. Ja? Und wenn wir uns damit vergleichen, dann wird es eng für uns, wir schaffen es nicht. Und wenn wir etwas nicht schaffen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir resignieren. Resignieren bedeutet dann oft, dass wir zu Heuchlern werden. Ja? Dass wir etwas darstellen, was wir nicht können. Und das nennt man Heucheln. Ja? Und durch die Gegend gehen und dann die Nichtchristen sehr gut beobachten und dann feststellen, da stimmt ja was nicht. Ja? Oder die zweite Variante wäre, und das habe ich gelernt als Handwerker, wenn ich etwas selbst nicht kann, dann muss ich jemanden suchen, der es kann. Ist das logisch? Okay. Also bevor ich resigniere und sage, ich schaffe es nicht, habe ich eine andere Möglichkeit, dass ich hergehen kann und sagen kann, wenn Jesus das für mich getan hat oder wenn Jesus dieses Leben gelebt hat, dann kann ich es ja, kann ihn bitten, ob es für mich gültig werden könnte. Ja? Wäre es klug, jemand anderen zu fragen, wenn ich es selbst nicht kann? Ein paar nicken, ja. Ein paar sind nicht ganz wach und ein paar sind unentschieden. Okay, ja. Natürlich wäre es klug, ja. Es wäre ja dumm, wenn ich versuchen würde, Dinge zu tun, die ich nicht kann, aber ein anderer kann sie, ja. Und wenn Jesus hergeht und sagt, das habe ich getan, ja, dann wäre es ja sehr klug, wenn ich hergehe und sage, wow, das nehme ich für mein Leben in Anspruch. Die Christen in Kolossäer haben es gemacht. Die haben dieses Leben von Jesus für sich angewandt. Sie haben gewusst, dass sie keinen Zugang zu Gott haben, mit all ihren Göttern, denen sie gedient haben, mit allen Versuchen, ja, damit sie gerecht sind vor Gott, konnten sie es nicht realisieren. Es gelang ihnen nicht, ja. Und übrigens eine Situation, die bis heute von ganz vielen Menschen gelebt wird. Ja. Es ist eine tiefe Sehnsucht da, mit diesem Transzendenten, mit diesem Gott oder wem es bezeichnet wird, in Verbindung zu treten. Und es gelingt so vielen nicht oder sie versuchen es auf so kuriose Wegen. Ja. Sie versuchen alles Mögliche, um irgendwie passend zu werden für Gott. Nicht alle bezeichnen es so, ja, das ist schon klar. Ja. Aber in ihrem Innern bleibt eine Leere. Ja. Es braucht immer mehr, es braucht immer was anderes. Ja. Und es genügt letztlich nicht, was sie tun. Und dann kommt diese Stimme des Gewissens hoch, mal laut, mal leise. Ja. Es genügt nicht, es genügt nicht. Ja. Vielleicht kennt ihr diese Stimme. Ja. Die kommen auch bei vielen Christen hoch. Es genügt nicht, es genügt nicht. Ja. Muss ein bisschen mehr tun, muss noch tun. Und das bräuchte man. Und dann kommen die Überredungskünste, ja. Das fehlt dir noch und so weiter. Ein Teil der Menschen in Kolossäe, die waren bereit, einen Tausch einzugehen. Und wie sie gehört haben, dass Jesus das für sie stellvertretend gelebt hat. Und wie sie realisiert haben, ich müsste nur zugeben, dass ich es nicht kann. Ja. Dann könnte ich mich beschenken lassen damit, haben es gemacht, ja. Dieses stellvertretende Leben von Jesus für sich in Anspruch zu nehmen, war für sie etwas, was ihr Leben verändert hat. Dass es nur geschenkt war, das hat ganz viele Menschen verstört. Und irgendwie ist das auch so in unserem menschlichen Denken ganz, ganz schwierig. Ja? Ich kann nicht gerecht leben. Jemand anderer lebt gerecht für mich und jetzt soll ich es einfach geschenkt bekommen? Muss gar nichts tun dafür? Ist es gerecht? Und der versucht, moralisch gut zu leben und es nicht schafft, hat es nicht? Aber liegt es nicht ein Stück weit in der Natur der Sache, dass Geschenke einfach nur empfangen werden können? Also bei uns in Wien machen wir es so, ja? Wenn wir Geschenke schenken, dann muss man nicht zurückschenken. Ist es hier auch? Wenn wir Geschäfte machen, dann muss man zurückgeben, ja? Entweder bezahlen oder eine Leistung erbringen, ja? Aber bei Geschenken ist es bei uns so, dass man schenkt jemandem etwas und es ist erledigt. Ja. Und das ist ja dieses Spannende bei Geschenken. Und Jesus zeigt auf, dass man nichts anderes tun muss, als das eigene loszulassen. Ja, das ist ein Gegengeschenk. Wir schenken Gott etwas, was verpfuscht ist. Ja. Und wir werden beschenkt dafür mit etwas, was vollkommen ist. Was richtig ist. Schaut dann, das Ganze liegt nicht in uns begründet. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dieses Geschenk, was wir empfangen als Christen, liegt in Jesus begründet. Und nicht wir haben es getan. Nicht 1%, ja, nicht 0,1%. 100% hat Jesus gemacht mit seinem Leben. auf diese Möglichkeit, wenn wir uns an die Kolosser, an die Situation der Kolosser versuchen hineinzuversetzen, über hunderte oder tausende von Jahren haben Menschen diese Sehnsucht gehabt, wann kommt irgendwann derjenige, der uns wirklich befreien wird. Ja? Die haben Opfer gebracht, die haben Tiere geschlachtet, die wussten ständig, es genügt nicht. Die wussten ständig, jedes Tier, was stirbt, das nimmt unsere Sünde nicht weg, das nimmt unsere Ungerechtigkeit nicht weg. Die wussten ständig, das ist nur ein Bild für etwas, was einmal kommen wird. Ja? Und dann erleben sie, dass diese ungerechten Menschen passend werden können für einen gerechten Gott. Die Bibel geht ja selber her und sagt, dieses Anliegen, ja, als ungerechter Mensch passend zu werden für einen gerechten Gott, und der Prophet sagt, ist wie wenn ein stark pigmentierter Mensch, früher hat man Moor dazu gesagt, ja, seine Farbe wechseln würde oder könnte. Und der Prophet sagt, es geht nicht. Wer dunkel ist, wird nicht weiß, außer Michael Jackson. Aber dem ist die Nase abgefallen. Ja? Das ist ein hohes Risiko. Nein, wer dunkel ist, wird nicht weiß. Ja? Und der Prophet geht her und sagt, kann ein Leopard seine Flecken ändern? Und er sagt, nein, geht nicht. Und er sagt, genauso wenig kann ein von Gott getrennter Mensch das Leben richtig leben. Es geht nicht. Ja? Nochmal, diese Sehnsucht in uns nach passendem Leben für Gott oder passend für Gott zu sein, die hat eine Geschichte hinter uns. Ja? Gab es diesen Moment, wo der Mensch getrennt wurde von Gott, wo diese Beziehung mit Gott zerbrach und der Mensch durch sein eigenes Versagen die Gemeinschaft mit Gott verlor, wo diese Beziehung kaputt ging? Und seitdem der Mensch in der Situation da ist, dass er ein beziehungsloses Dasein führen muss, ja, und irgendwo ständig danach hungert, gerecht zu werden. Die ersten Momente waren sofort Schuldzuweisungen. Ja. Scham, Verstecken, all diese Dinge, ja, die wir eigentlich nicht wollen. Ja, und die uns so tief prägen und bestimmen. Ja. Das Wissen um die Möglichkeit der Beziehung ist aufrecht geblieben, aber in diese Beziehung eintreten war nicht mehr möglich. Und Paulus beschreibt in Kolossern dies in einem sehr treffenden Bild. Ja. Er sagt, es ist wie ein Leben, das in der Finsternis gelebt wird. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, wenn ihr wart in einem Raum und dann ging das Licht aus. Ja. Und es kam kein Licht von außen rein, ein richtig stockdunkler Raum. Ja. Und man tappt herum und wünschte sich, dass man irgendwie die Türe erwischt. Ja. Und es geht nicht. Man findet sie nicht. Ja. Ganz ein blödes Gefühl. Ja. Und so ähnlich, sagt Paulus, bewegen wir uns in dieser Welt. Wie in der Finsternis. Wir tappen herum und finden nicht raus. Und dann sagt er, in Jesus Christus, da ist dieses Licht plötzlich hineingekommen in diesen dunklen Raum und hat in diesen Raum erhellt und hat den Weg aus diesem Raum heraus gezeigt. Er sagt, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ja? Was immer im Blick auf diese jenseitige Welt, auf diese Welt Gottes für uns wichtig ist, sagt er, wurde uns gezeigt. In Christus ist dieses Licht gekommen. In Christus ist ein Licht gekommen, was genügt, was uns zeigt, wie wir aus dieser Dunkelheit rauskommen. Und wenn du von dir sagst, dass du Jesus kennst und wenn du damit meinst, dass dein Leben ausgetauscht wurde, dass du dein Leben Jesus anvertraut hast, dann bedeutet das, dass du ein vollkommenes Leben vor Gott hast. Ja? Natürlich weiß ich, dass es im Alltag nicht ganz so aussieht. Ja? Also ich versuche es zu leben, aber Brigitte könnte sagen, dass ich es nicht schaffe. Ja? Natürlich schaffen wir es nicht im Handel. Ja? Aber aus der Sicht von Gott sieht er uns in diesem ausgetauschten Leben, wie er Jesus sieht. Ja? Und jetzt werden wir, obwohl wir nicht vollkommen handeln, zu vollkommenen Menschen gemacht. Das ist ein Faktum, ja? Das ist eine Tatsache. Und Paulus sagt den Kolossern, Leute, das seid ihr. Ja? Ihr seid vollkommen vollkommen gemacht. In Christus ist alles verborgen, was euch ausmacht. Und es genügt. Es ist so wichtig, dass wir uns bewusst sind, diese Tatsache, ja, die kann ich nur als Geschenk annehmen. In dem Moment, wo ich es verdienen will, wo ich hergehen will und sagen will, aber ich will was dazu beitragen, ist es vorbei. Es geht nicht. Ja. In dem Moment, wo ich bei einem Geschenk einen Gegenpart leiste im Sinn von, jetzt gebe ich dir auch etwas im Sinn von Geschäft, ist es kein Geschenk mehr. Und das liegt uns ja so tief drin, ja, dass wir quasi etwas nur für Gott Gutes tun wollen. Und das ist auch gut so, ja. Aber nicht damit wir gerecht sind vor Gott. In diese Richtung geht es nicht. Ja. Nun ist das bei Geschenken manchmal also schwierig. Ja. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Der eine nimmt ein Geschenk, schaut es an, sagt Dankeschön und stellt es in den Winkel. Habt ihr das schon erlebt? Vielleicht habt ihr das selber so praktiziert. Ja. Darf man das mit einem Geschenk? Darf man es? Natürlich. Und das ist ja die Dramatik. Für den, der das Geschenk gibt, ist es nicht optimal. Ja? Natürlich wünscht er sich was anderes. Ja? Aber ich darf dieses Geschenk in den Winkel stellen. Und Paulus geht her und sagt den Kolossern, ihr lieben Leute, auf der einen Seite wollt ihr etwas Zusätzliches. Auf der anderen Seite stellt ihr dieses Geschenk in den Winkel. Und er macht ihnen deutlich, es ist klug, was ihr macht. Es ist nicht klug. Die andere Seite ist, Menschen nehmen ein Geschenk an und freuen sich darüber. Und es wird relevant für sie in ihrem Leben. Ja? Manche Geschenke, die können ja ein Leben verändern. Ja? Ich denke dran zum Beispiel, als wir unlängst mal, wir sind 45 Jahre verheiratet, ja? Und haben uns neue Eheringe gekauft. Ja? Und dann haben wir an der Sissi-Kapelle, an der Hochzeitskapelle von der Sissi in Wien, so uns ein neues Trauversprechen gemacht. Ja? Brigitte und ich und wir zwei, sonst niemand. Ja? Und das war toll. Und ich war erstaunt darüber, wie dieses Geschenk von diesem Hochzeitsring die Brigitte verändert hat. Ja? Die ist da wieder rumgeturtelt wie eine Teenagerin und so weiter. Da dachte ich mir, ja, na, so soll es ja sein. Ja. Konnte es nicht ganz nachvollziehen, meine Emotionen sind jetzt nicht ganz so stark. Ja. Aber ihre waren es, ja, und die war happy und glücklich. Ja. Das heißt, dieses Geschenk bis heute, ja, sitzt immer wieder da und sagt, wow, schöner Ring und was weiß ich. Ja. Und das bestimmt sie, ja. Also dieses Geschenk verändert sie, ist Teil ihres Alltags, Teil ihres Lebens geworden. Ja. Und prägt ihr Leben. Aber nicht, damit sie das Geschenk bekommt. Ist das nachvollziehbar? Sie hat dieses Geschenk bekommen. Ob sie das in die Schublade reingelegt hätte oder sich freut, ändert am Geschenk nichts. Das Geschenk ist das Faktum. Ja? Mich freut es, dass sie es nicht in die Schublade reinlegt. Ja? Das finde ich toll. Und das heißt, diese Haltung, die soll in unserem Leben gegeben sein. Ich denke, dass viele heute Morgen hier sind, die diese Entscheidung getroffen haben, ich möchte mit Jesus leben, ich schaffe es nicht, gerecht vor Gott zu sein. Und Jesus hat es geschafft, ein gerechtes Leben zu leben. Und er möchte es mir zusprechen, er möchte es mir geben. Und dann habe ich das angenommen, ja? Habe diesen Tausch gemacht. Ja? Und wenn du das gemacht hast, dann freu dich drüber. Und zugleich stell dir auch die Frage, wie gehe ich mit diesem Geschenk um? Steht es in der Ecke oder prägt es mein Leben? Und wenn du es noch nicht gemacht hast und den Eindruck hast, ich bin nicht passend für Gott, wenn Gott gerecht ist, ja, dann bin ich nicht passend. Ja. Wenn du diesen Eindruck hast, dann nimm dieses Geschenk heute Morgen in Anspruch. Geschenke muss man nur die Hände öffnen und sich füllen lassen, ja, und sagen Dankeschön. Und dann tu es an diesem Morgen. Wenn du nicht weißt, wie, komm nach dem Gottesdienst auf mich zu oder auf den Gottesdienstleiter Mark, gell, was? Okay, gut. Oder auf Benny oder auf einer von den Musikern, denke ich, die da vorne waren. Ja. Und dann tritt in diese Beziehung mit Gott. Paulus schreibt den Christen in Kolosse, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt. Wie haben wir ihn angenommen? Wir haben uns beschenken lassen. Ja? Und jetzt sagt er, so wandelt auch in ihm. Das heißt, Leben mit Jesus ist etwas, was eigentlich im Beschenkenlassen von Gott stattfindet. Gott beschenkt uns und möchte, dass wir in ihm gewurzelt und auferbaut sind und gefestigt sind im Glauben, im Vertrauen darauf, dass das, was er getan hat, genügt. So wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir uns von dieser Grundlage der Gemeinschaft mit Gott nicht abbringen lassen. Ja? Nicht so, wie Brigitte und ich uns bezirzen haben lassen von diesen Überredungskünsten. Ja? Und dann festgestellt haben, wir haben uns ein Ei geholt, ja? Was nicht so gut war. Ja? Sondern, dass wir uns genügend lassen. Wie schnell kommen so Überlegungen auf, ich möchte das noch tun, damit Gott zufrieden ist, ich möchte das noch tun, damit er zufrieden ist, ja? Und jetzt habe ich Mist gebaut, jetzt mache ich ein bisschen eine Stunde mehr stille Zeit, ja? So quasi als Kompensation oder sowas. Ja? Und ich bin im Deal, im Geschäft mit Gott. Ja? Aber bei Geschäften muss ich immer den Gegenpart bezahlen. Ja? Und das geht nicht, der wird teuer. Ja? Die Frage ist ein Stück weit, und die tritt immer wieder an uns heran, bin ich bereit, dem Wort Gottes zu vertrauen? Und Paulus schreibt den Kolossern und sagt, das, was auf der Gegenseite hier angeboten wird über Überredungskünste, steht dem gegenüber, dass in Jesus Christus die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft ist und jeder Gewalt. Wenn in Jesus Christus alles zur Fülle gebracht ist, was kann auf der Seite noch drin sein? Wenn hier alles ist, was kann hier noch drin sein? Es genügt nicht, was hier drin ist. Ja? Es kann es nicht mehr ergänzen. Und das müssen wir im Vertrauen auf das, was Gottes Wort uns sagt, auch in Anspruch nehmen. Ja? Wenn in Jesus die ganze Fülle Gottes, der Gottheit wohnt, dann habe ich ja mit Jesus Gottes Fülle in mir. Ja? Dann ist sie ja gegeben. Es gibt nichts mehr, was er mir geben könnte oder nichts mehr, was ich noch zusätzlich bekommen müsste. Es ist da, ja? Das ist die Realität. Das ist das Faktum. Ja? Ich habe in Jesus alles. Da kann ich höchstens noch an mich die Frage stellen, will ich zufrieden sein damit? Will ich mit diesem Geschenk leben, es entfalten? Oder will ich Überredungskünsten glauben, dass noch mehr in meinem Leben notwendig ist, damit ich mit Gott zufrieden bin? Ja? Für die Kolosser verwendet Paulus ein Bild, ein sehr spannendes Bild, ist uns weniger vertraut. Aber er sagt ihnen, und analog zur Sitte, zum Umfeld damals, die Jungs mussten damals beschnitten werden, um zum Judentum dazugehören. Und er sagt diesen, also wer immer sich beschneiden hat lassen, hat unwiderruflich zum Judentum gehört. Man konnte nicht mehr austreten, es ging nicht mehr. Ein beschnittener Junge war unweigerlich Jude, egal was er machte. Ja? Und dann schreibt er denen, in Jesus seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. Und er sagt ihnen, so wie dieser jüdische Junge nie mehr nicht Jude sein kann, so seid ihr mit Jesus Christus in der Beziehung mit Gott. Und er sagt damit eigentlich, es geht nicht mehr in der Beziehung mit Gott zu sein, weil es geschenkt worden ist, weil die Sache auf der Seite Gottes liegt. Ich weiß, dass viele Christen Mühe haben, das zu fassen. Aber lass es mal als Überlegung im Raum stehen, ehe du innerlich jetzt in den Widerstand gehst. Ja? Versuch es mal zu fassen. Ja? Ich selber lebe in meinem Leben, dass das nur Momente sind, wo ich es wirklich fasse. und sagen kann, danke Gott, dass alles geschehen ist. Ja? Es gibt viele Momente, wo ich den Eindruck habe, vor Gott ist wirklich alles geschehen. Wäre nicht nur ein bisschen notwendig. Ja? Und da muss ich sagen, halt dir ans, pass auf. Es ist geschehen. In Christus ist die ganze Fülle der Gottheit lebhaftig. Es genügt. Ja? Und dann schreibt Paulus, er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen, das ist vergleichbar mit diesem Herumtappen im dunklen Raum, ja, und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, das wäre die Nichtgemeinschaft mit Gott, also nicht in der Beziehung mit Gott zu sein, sagt er, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab, und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Ich glaube, es gibt einen Punkt, der weltweit für die Schweiz steht. Ja? Also egal, wo man auf dieser Erde ist, wenn man von der Schweiz redet, dann ist dieser eine Punkt mit Sicherheit gegeben. Alle Welt weiß, wie gut die Schweizer rechnen können. Zumindest ist meine Beobachtung. Ja? Alle wissen, die können rechnen. Und dann dachte ich mir, dann müsste es doch ganz besonders logisch sein für euch als Schweizer, dass wenn eine Schuld bezahlt ist, kann sie dann nochmal gefordert werden? Nicht? Was wäre, wenn nochmal eine Forderung im Raum stehen würde? Und dann würdet ihr mit Sicherheit die Rechnung zeigen, wo drauf steht, bezahlt. Okay? Was ganz logisch, was ganz normal ist, ja, müssen wir im Glauben auch anwenden. Und Paulus geht her und macht hier eine grundlegend entscheidende Aussage in eine Welt hinein, damals bei den Kolossern und in unsere heutige Welt hinein, die ständig versucht, über alle Wege Gott zufriedenzustellen und quasi Schuld selbst zu bezahlen oder Teilschuld selbst zu bezahlen oder was immer. Und Paulus sagt den Kolossern, hier ist alles bezahlt. Dieser Schuldschein, ja, der gegen uns steht, auf dem alles aufgelistet ist, ja, ist ans Kreuz genagelt worden. Und mit diesem Ruf von Jesus, es ist vollbracht, ist alles bezahlt, ist alles durchgestrichen, ja, es ist alles getilgt. Es gibt keine Forderung mehr. Am liebsten wäre mir, wenn es ihr nachsprechen würdet. Es gibt keine Forderung mehr. Ich erlebe so viele Christen, die ständig getrieben sind davon, als würde Gott hinter ihnen stehen und fordern. Es gibt keine Forderung mehr. Wenn alles bezahlt ist, wenn es ausgelöst ist, wenn die Satzungen, die uns entgegenstanden, weggeschafft worden sind, ja, dann ist nichts mehr da. Dann ist nichts mehr da. Ja? Und die Gnade, vielleicht als Hilfe, die Gnade, Gnade bedeutet ja Geschenk, dieses Geschenk Gottes, die ist ja nicht billig. Sondern Gnade bedeutet, jemand anderer bezahlt an meiner Stelle die Schuld, die ich nicht bezahlen konnte. Also hier geht es nicht um billige Gnade, sondern hier geht es darum, dass jemand, Gott selbst als Mensch ein gerechtes Leben leben musste, damit er deine und meine Schuld auf sich nehmen konnte und in einem furchtbaren Tod die Kosten für unsere Ungerechtigkeit bezahlt hat. Das war der höchste Preis, den es auf dieser Erde überhaupt gegeben hat, zu bezahlen. Gnade ist nicht billig. Gnade macht dieses Geschenk ungeheuer wertvoll. Es ist bezahlt. Und dann sagt Paulus, als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hat, stellt er sie öffentlich an den Pranger und triumphiert über sie an demselben. Ich finde es ein tolles Bild. Habt ihr mal Ben-Hur oder irgend so einen Film gesehen? Wenn so diese Krieger oder diese Helden mit ihren Wagen eingezogen sind, links und rechts waren die Tribünen, die Leute saßen dort oben. Und hinter denen hergezogen wurden die Feinde, die besiegt worden sind. Ja? Das ist dieses Bild, was hier dahinter steht. Ja? Und Paulus sagt, Jesus hat wie in einem Triumphzug diese Mächte, die uns verurteilen wollen, die uns verdammen wollen, die uns suggerieren wollen, du brauchst noch mehr, hinter sich hergezogen als Besiegte. Ja? Die waren an Ketten geheftet und mussten, oder gebunden und mussten hinter diesen Helden herziehen. Und Paulus nimmt dieses Bild. Ja? Und das macht er den Kolossern deutlich. Ja? Weil sie in der Gefahr stehen, er wird es in den nächsten Kapiteln beschreiben, weil sie in der Gefahr stehen, dass sie dieses Geschenk nicht mehr als Geschenk vor Augen gehabt haben. Ich kann euch noch erinnern, wie es Brigitte und mir ging beim Einkaufen, ganz am Anfang. Wir haben uns überreden lassen. Nach einiger Zeit zu Hause haben wir gemerkt, es war nicht klug. Ja? Wir haben etwas dazugenommen, was wir nicht gebraucht hätten. Ja? Überredungskünste, Sehnsucht in uns, ja. Bedürfnisse zu stillen, die scheinbar da waren oder nicht, eigentlich nicht gegeben waren, zu stillen. Die Christen in Kolossee standen in der gleichen Situation, dass sie sich überreden lassen zu Dingen, die sie nicht brauchen, die nicht notwendig sind, die dieses gewaltige Geschenk von Gott einfach nur verdunkeln, ihnen den Weg versperren zu diesem Geschenk. Wie geht es euch als Christen in der FEG Altstetten am 4. März 2018? Kannst du es fassen, dass Jesus alles für dich getan hat? Dass keine Schuldschrift mehr da ist? Egal was heute Nacht war, egal was heute Morgen war, egal was vergangene Woche war, es gibt keine Schuldschrift mehr vor Gott. Es ist bezahlt. Kannst du es fassen, dass die Fülle Gottes leibhaftig in dir, wenn du ein Kind Gottes bist, wohnt? Dass sie da ist? Dass es Realität ist? Bist du bereit, Gott zu vertrauen, dass Jesus alles bezahlt hat und nichts mehr übrig bleibt, dass alles getilgt ist? An den nächsten Sonntagen, nehme ich an, werdet ihr einiges zu Verbesserungsvorschlägen hören, die den Christen angeboten worden sind in Kolossee. Mach euch Mut, diesen Gottesdienst oder diese Gedanken mitzunehmen in die kommende Woche und sich selbst die Frage zu stellen, genügt es für mich, was Jesus getan hat? Oder brauche ich noch mehr? Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, dass du Mensch geworden bist, ist gigantisch und du diese große Dimension in dieser ewigen Welt verlassen hast, dich begrenzt hast in unser Dasein, ist einfach faszinierend. Dass du ein Leben gelebt hast, was absolut gerecht war, finde ich erstaunlich und kann nur mit offenem Mund dastehen und Danke sagen. Und dass du das Angebot machst, dass wir unser Leben mit dir tauschen dürfen, ist einfach ungeheuer gut. Und dann kennst du uns, was uns an diesem Morgen bewegt, beschäftigt. Kennst die Spannungen in uns, vielleicht Überredungskünste, die schon da sind, die den Eindruck haben, dass dieses Opfer oder dieses Handeln von dir zu wenig ist. Bewahre uns, hilf uns, dass wir den Mut haben, unser Vertrauen in dich zu setzen und dass dies alles getilgt ist. Dass wir aus deiner Sicht vollkommen sind, und dass unser Leben bestimmen darf. Hilf uns, mit diesem Geschenk in einer Art zu leben, die Dankbarkeit zum Ausdruck bringen kann. Wo wir es in die Ecke gestellt haben, gib uns den Mut, es wieder hervorzuholen, neu damit zu leben. Wo wir es praktizieren, hilf uns, dass wir es weiterpflegen. Amen.